Mikrofons geht los.
Ja, okay, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Es freut mich nicht weniger, vielleicht sogar noch mehr als Thorsten, der uns ja auch sehr viel geholfen hat, diesen Band fertig zu bekommen. Es hat etwas gedauert, vielleicht viel zu lang. Aber es ist wunderbar, dass das jetzt von uns aus auch. Aber es ist wunderbar, dass das jetzt da ist und wir die Gelegenheit haben, darüber mit euch hier zu sprechen. Für mich persönlich, ich bin sicher, für Christoph genauso, ist es eigentlich wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht direkt die unmittelbar beste Gelegenheit, das zu tun. Weil man weiß, dass man hier bei Saarland und in Freiburg auf Menschen treffen wird, die sich für die Fragen besonders hier auch interessieren, und hoffentlich können wir dazu beitragen. Also kurz zum Vorgehen. Wir haben uns ungefähr so vorgestellt, dass ich zuerst etwas vortragen werde, nicht sehr lang hoffentlich, und auch nicht so sehr zu meinem eigenen Beitrag, sondern ich werde versuchen, so mehr oder weniger das Konzept des Buches vorzustellen und über den Begriff der unreglementierten Erfahrung nach Andorra, kann man sagen, sprechen. Und dann wird Christoph das Wort übernehmen. Und Christoph wird auf seinem eigenen Beitrag in der Tat.
Der zum Glück so kurz ist, dass er hier wahrscheinlich passt.
Genau. So, hoffentlich ergänzt sich das irgendwie gegenseitig. Zur unreglementierten Erfahrung, und man kann ja sagen, aus der Distanz betrachtet, scheint so etwas vielleicht mit Selbsterfahrungsseminaren etwas zu tun, in denen man verspricht, tiefe Schichten der verloren gegangenen Subjektivität zu erschließen. Oder im Gegensatz dazu mit einer mystischen Erfahrung des Transzendenten, mit einer spirituellen Dimension, die sich rational und jenseits der vermeintlich überall vorherrschenden Vernunft öffnen soll. Banal ist das bei Theodor V. Adorno gänzlich etwas anderes damit gemeint ist, mit dem Begriff der unreglementierten Erfahrung. Dieser Begriff enthält aber eine Paradoxie, und ich werde versuchen, über diese Paradoxie zu sprechen. Unreglementiert etwas erfahren zu können, soll heißen, individuell dem jeweils partikulären Objekt folgend, und dieses Objekt kann wiederum ein Subjekt sein, von ihm ein besonderes Wissen zu erhalten, eben eine solche Erfahrung zu machen, dass dem Reglement der subjektiven Vernunft nicht zugänglich ist. Diese macht das Objekt sich gleich und damit verfällt sie notwendig, was auch immer mit deren Begriffen in diesem Objekt nicht identisch sein soll. Ein Modell, wenn man so sagen darf, der unreglementierten Erfahrung soll die ästhetische sein. Ästhetische Erfahrung eines Kunstwerks oder des Naturschönen. Und selbstverständlich ist sie aber nicht das einzige Modell. Es ist nicht so, dass man mit Adorno behaupten könnte, eine freie Erfahrung ergebe sich nur in der Tätigkeit und Aufnahme der nicht praktischen und afunktionalen Formgebung der Kunst oder deren der Natur. Vielleicht ist auch das Taktträumen ein Echo unreglementierter Erfahrung oder auch das Spielen der Kinder mit dem, was der Psychoanalytiker Donald Winnicott Transitional Objects nennt, jene libidinös besetzten Ausnahmegegenstände, die in der frühen Kindheit dabei helfen sollen, die Grenze zwischen Einbildung und Wirklichkeit spielend zu ertasten, zu erlernen. Mit Hilfe der Mutter oder einer anderen primären Bezugsperson, die good enough sein muss, um das Realitätsprinzip möglichst frei von schwerwiegenden Traumata zu vermitteln, nehmen ein Lieblingsteddybär oder das unfehlbare Taschentuchfetzen eine Sonderstellung zwischen eines mit der Einbildungskraft, mit individuellen Bedeutung versehenen Etwas. Und dieses weist, könnte man mit Adorno behaupten, nicht identische Qualitäten auf, und eines in Raum und Zeit bestehenden und identisch bleibenden Gegenstands. So wäre das Transitional Object auch mit dem Kunstwerk verbunden, welches nach Adorno, wenn es gelingt, Kraft ästhetischer Illusion einen nachmythischen, vielleicht auch nachmagischen Sonderraum um sich herum umschreibt, der das Kunstwerk aus dem Zusammenhang aller anderen Waren heraustreten lässt, gleichwohl es, wie jenes vom Kind unzertrennliche Fetzen ja auch, zugleich eine Ware bleibt. Um unterwegs also zu der Paradoxie nicht so weit hinterher zu hinken, sei betont, sowohl in der Erfahrung des ästhetischen Scheins als auch in der ontogenetischen Frühphase handelt es sich um eine unregelmäßige, vielleicht sogar einmalige Form der Erfahrung, die jedoch nicht abstrakt die Regeln der Vernunft, die Natur erkundet, abwerfen und irrational werden würde. Zumindest aus dem Gesichtspunkt des Problems der ästhetischen Theorie, eine solche Theorie also, die zugleich mimetisch wird, statt dem jeweils besonderen Objekt identische Begriffe aufzustülpen, hat man es mit einem Werk der Einbildungskraft zu tun, die konzeptuellen und perzeptuellen Schemata der möglichen Erfahrung, die ja durch die gesellschaftliche Arbeit, also Kapital, konstituiert ist, je individuell aus der Angel heben soll. Unreglementierte Erfahrung ist demnach individuell. Sie ist ein Akt des ungebundenen, Adorno sagt auch ungegängelten Auffassungsvermögens und hat gerade deshalb wohl nicht viel mit dem sogenannten Wahnsinn gemeint, insofern deren verschiedenen Formen zwar den pathologischen, aber eben doch Regeln gehorchen. Zitat: Regel ist das Verhältnis eines Begriffs zu allem, was unter ihm enthalten ist, das ist, wodurch er bestimmt wird, so Immanuel Kant in einem seiner vielen losen Blätter. Und gleich dazu: Gesetz ist die Regel, nach der das Dasein der Dinge bestimmt wird. Mit dem Adjektiv unreglementiert zielt Adorno also gewiss auf ein solches Regelloses, das nicht nach einer allgemeinen Vorstellung, also nach dem Begriff, alles, was unter diesem subsumiert wird, auf abstrakte Begriffsmerkmale reduziert. Das Objekt unreglementierte Erfahrung hat kein Dasein eines regelmäßig bestimmten Dings. Man kann darüber hinaus hinzufügen, dass insofern nach Adorno selbst die vermeintlich unmittelbaren sinnlichen Eindrücke notwendig begrifflich vermittelt sind, mit dem Begriff der unreglementierten Erfahrung eben ein Paradoxes, nämlich die Erkenntnis des Nicht-Identischen, anvisiert wird. Sie kratzt an jenem kantischen Block zwischen den Dingen an sich und der subjektiven Vernunft, nur zugänglichen Erscheinungen, die nach Adorno unaufhebbar erscheinen sollen, aber dies eben nur, weil dieser Block naturgeschichtlich zu dem geworden ist, was er ist. Die Naturgeschichte wird bei Adorno nicht im Sinne der mathematischen Naturwissenschaft, sondern als ein adäquater Begriff von der Geschichte in der Materie selbst verwendet, entwickelt. Die besagte Paradoxie besteht demnach darin, dass der Begriff der unreglementierten Erfahrung die Nichtsubsumierbarkeit der leiblichen Individualität unter Begriffe meint, und zugleich dennoch ein Ausdruck dessen ist, wie alles sein soll, wenn der versöhnte Zustand sozusagen erreicht ist. Als unreglementiert erfahren entkommen die Gegenstände der gesellschaftlich vorherrschenden Trennung des Allgemeinen und des Besonderen vorübergehend. Auf einmal stimmen die Begriffe in der Tat mit den Dingen an sich überein, weil sie sich den Namen oder Gästen der jeweiligen nicht identischen Qualitäten, weil sie sich zu den Namen oder Gästen der jeweiligen nicht identischen Qualitäten machen. Sie benennen dasjenige an ihnen, was Dinge von sich aus sein wollen. Sie benennen also dasjenige an ihnen, was Dinge von sich aus sein wollen, statt vom Subjekt zu dem reduziert zu werden, was dieses zum Zweck der Selbsterhaltung von ihnen braucht. Es geht mit anderen Worten, mit dem Begriff der unreglementierten Erfahrung, Adorno, um nichts Geringeres als ums Ganze, um die Bedingungen der Möglichkeit der Versöhnung, nicht der objektiv gültigen Erkenntnis, wie bei Kant. Unreglementierte Erfahrung wäre dann universell, wenn alles so sein würde, wie es sein soll, und dies scheint zugleich die einzig mögliche Bestimmung der Freiheit nach Adorno. dabei ihm die sogenannte Freiheit zum Objekt, die er Hegel entlehnt haben will, bei diesem sich jedoch nicht belegen lässt, darin besteht in einem selbst wie im anderen die jeweilige Bewegung der Natur, also des Triebs, gewähren zu lassen. Da der Trieb leiblich bestimmt ist und keine Kraft des identischen Naturgesetzes ist, vielmehr stets im Individuum durch das Bewusstsein, das heißt einzelformiertes Unbewusstes, vermittelt ist, bedeutet seine Gewährung in der Kunstpraxis etwa, den verdrängten Trieb des Einzelnen zur sublimierten Veräußerung zu verhelfen. In der Liebe etwa, die für Adorno, man kann sagen, ohnehin als gebrochene, einseitige, als Modell der ästhetischen Erfahrung dient, bedeutet jene Freiheit zum Objekt, dass man gewissermaßen reziprok den individuellen Trieb des anderen so imitiert, wie dieser sich je verwirklichen will, und dabei frei ist, weil in dieser Imitation, die kein Kopieren ist, das Imitierte wiederum zum Gegenstand der gewährenden Imitation durch den anderen wird. Das wäre der Sinn der adornischen Bestimmung des Glücks, als ohne Angst verschieden sein zu können. Es ist freilich klar, dass nach ihm die ästhetische Erfahrung vergeht. Sie scheint auf wie ein Feuerwerk, sie bringt Licht der Erfüllung und sie schwindet mit diesem Licht. Man kennt wohl die relevanten Sätze, die man so paraphrasieren könnte: Die Kunst ist wahr in ihrem Schein. Sie, genauso wie das Naturschöne, schafft nur einen Schein der Versöhnung und ebenso einen Schein der ungeschmälerten Erfahrung. Dieser Schein ist ihr Sein. Als Illusion ist Kunst und das Naturschöne wahr. Der Trieb, das sozial geformte Bedürfnis, bleibt damit so lange nicht befriedigt, bis es irgendein sich feststellendes Leid gibt. Denn die Freiheit, die stets die Verwirklichung des eigenen leiblichen Triebs will, schließt die unrestrigierte Mimesis ein, für die ihr Objekt eben auch frei sein muss. Sonst ist sie restringiert. Solange nicht jeder frei ist, ist auch die eigene Freiheit nicht verwirklicht. Diese Bestimmung setzt voraus, dass Libido stets gerichtet ist auf ein anderes, und sei es in einem selbst. Der Trieb ist ein materielles Verhältnis, es ist das Bedürfnis eines konkreten Objekts. Deshalb sind auch die Kunstwerke Zeichen der Möglichkeit der Utopie, nicht diese selbst. Freilich sind sie Zeichen solcher Möglichkeit, die keine abstrakte und aus der vermeintlichen Vernünftigkeit des gesellschaftlichen Ganzen sich ergebene notwendige Möglichkeit ist. Vielmehr ist dies eine reale Möglichkeit, die nur wirklich wird, wenn sie von jemandem bewusst zur Wirklichkeit gemacht wird. Die Kunstwerke als Modelle der Erfüllung haben somit jenen Frage- oder Rätselcharakter, den Adorno in der ästhetischen Theorie beschreibt. Sie können selbst keine Anzeichen dafür geben, ob das, was sie vertreten, tatsächlich realisierbar ist. Nur negativ durch die Tatsache ihrer Existenz als Kunstwerke, die ebenso wie das nicht intentionale Naturschöne dem funktionalen Zusammenhang des Warentauschs entkommen, obwohl jene zugleich Kunstwerke absolute Waren sind, beweisen sie, dass die Versöhnung des Allgemeinen und des Besonderen der Begriffe und das heißt der Arbeit und der individuellen Dinge an sich real möglich ist. Ob und wie diese Möglichkeit wirklich werden kann, das kann kaum der Kunst abgelesen werden, weshalb sie sich übrigens auch zu keiner Propaganda eigentlich instrumentalisieren lässt, trotz der Tatsache, dass ein gewichtiger Teil gegenwärtiger Kunst gerade in einem solchen Effekt ästhetischen Propagandaversuch besteht. Kunst wie das Naturschöne sind nutzlos in jenem Sinn der Zweckmäßigkeit ohne Zweck, die nach Kant auf eine Übereinstimmung zwischen Natur und Freiheit verweist, ohne diese als notwendige verbürgen zu können. Und nur so scheint mir auch die Inanspruchnahme des ontologischen Gottesbeweises durch Adorno gerechtfertigt. In Bezug auf Philosophie sagt Adorno in einem wohl bekannten Gespräch mit Ernst Bloch über die Möglichkeit der Utopie, dass nicht nur die Kritik, sondern das Denken selbst, die Kraft des Begriffs, also das Mannigfaltige der Sinneseindrücke zur Erkenntnis zu synthetisieren, nicht existieren würde, wenn die Fermente dessen, was man mit dem Begriff der Utopie gedacht wird, nicht zugleich wirklich wären. Auf die Ästhetik bezogen bedeutet dies, dass es keine Kunst gäbe, wenn die in Kunstwerken enthaltene reale Möglichkeit der Utopie nicht als solche unabhängig von dessen Ausdruck existierte. Die Illusion, die die Komposition des Kunstwerks oder die unkontrollierte Mimesis der Natur im Naturschönen schafft, wäre nicht möglich, wenn sie nicht eine Stütze in der Objektivität, in der Natur selbst hätte. Auch das Naturschöne ist ja die jeweils historisch bestimmte Erinnerung des utopischen Potenzials in der Natur selbst. Insofern hat der Begriff der unreglementierten Erfahrung einen zentralen Stellenwert im Denken Adornos. Im höchst individuellen und emphatisch-subjektiven zeigt sich, dass selbst der Gedanke oder der Ausdruck der Versöhnung nicht möglich wäre, wäre diese nicht zugleich als reale Möglichkeit Teil der Natur, als Naturgeschichte selbst. So etwas hört sich wiederum nur als ungewöhnlich optimistisch an, wenn man denn überhaupt Pessimismus als einen legitimen Begriff der kritischen Theorie zulassen. Er ist dies wegen seiner Einseitigkeit ebenso wenig wie der Optimismus. Um es nochmal zu betonen, die Utopie ist etwa in der Kunst angezeigt, aber aus ihr folgen eben keinerlei praktische Wirkungen. Wäre denn so, handelte es sich nicht um Kunst, sondern um das, was die Kunst in ihrer heutigen krisenhaften Gestalt bedingt, die bitter vermisste gesellschaftliche Praxis. Das Naturschöne wie manche Kunstwerke verweisen auf die Möglichkeit einer afunktionalen Beziehung zur Natur jenseits bloßer Selbsterhaltung, die gerade nicht auf eine begriffliche Erkenntnis verzichten könnte, sondern diese nach den historisch geformten Bedürfnissen der Naturgeschichte richten würde. Um eben verschiedene Aspekte dieses Begriffs der unreglementierten Erfahrung bemühen sich dann auch die Aufsätze in dem Band. Wer auf das Inhaltsverzeichnis schaut, sehen, Gerhard Scheidt untersucht dort gewissermaßen programmatisch die Beziehung dieses Begriffs zum Freiheitsbegriff der kritischen Theorie. Dirk Braunsteins Text handelt von der Erfahrung der Gesellschaft und ihrer Ermöglichung durch die philosophische Kritik. Simon Durkheim fragt, ob die Erkenntnis des Nicht-Identischen tatsächlich möglich sei, nach Adorno, untersucht das anhand Proust. In meinem Aufsatz benutze ich Hegels religionsphilosophische Bestimmung der sogenannten vollendeten Religion des Christentums als jene, Zitat, Religion, die ist, im emphatischen Sinn, zur Charakterisierung der auf Realabstraktion beruhenden Ideologie der wahren Gesellschaft, um diese als Einheit von Wert und Denkform von der Möglichkeit der unreglementierten Erfahrung abzugrenzen. Isaac Clasen beschäftigt sich mit dem Begriff des Schönen in der ästhetischen Theorie Adornos als eine Instanz solcher Erfahrung und Irene Lehmann geht dem gleichen Gesichtspunkt anhand der neuen Musik Luigi Nonos nach. Christoph David, der sogleich dazu selbst vortragen wird, kritisiert virtuelle Erfahrung, die beinahe gänzliche Absenz der empathischen und schließlich Fabian Kettner fragt, ob der Tod seltsamerweise vielfach gefeiert, nicht nur in deutscher Ideologie, überhaupt eine nützliche Erfahrung sein kann. Und so hoffe ich und hoffen wir, dass diese Aufsätze zumindest klein wenig das Licht auf diesen Begriff werfen. Gut. Damit übergebe ich an dich.
Ja, vielen Dank, Devi. Wir kommen quasi schon zum gemütlichen Teil. Ich werde uns vergleichsweise leichtes vortragen. Das ist, wie vorhin schon kurz flapsig angedeutet, eher ein Essay als das, was man einen philosophischen Aufsatz nennen würde. Aber das mögen ja dann alle Zuhörer, Zuhörerinnen selbst beurteilen. wird halt Erfahrung der Titel, die wir hat schon angesprochen. Ich würde jetzt entgegen meiner Gewohnheit das Ganze nicht frei paraphrasieren, was mir in diesem Fall etwas blöde vorkäme, da ich es ja schon geschrieben habe, und würde, so gut es geht, den Text möglichst gut nachvollziehbar, vorlesen bzw. vortragen. Er ist auch nicht besonders lang und ich glaube, ich werde auch noch den einen Teil über Siegfried Krakauer vielleicht einfach rauslassen, weil der vielleicht auch etwas zu speziell wäre. Erfahrung, das könnte einer dieser verschrobenen Einfälle Heideggers sein, meinte einst auch tatsächlich das Fahren, das Erkunden von Land und Leuten. Erst in der Neuzeit, als man damit ernst macht, die Welt rundum zu erobern, verschwindet die Bewegung aus der Erfahrung, auf die fortan das empfindsame Subjekt Anspruch erhebt. Gleich viel, ob es in der Welt umherfährt oder sich auf Schloss Montaigne zurückzieht. Wer niemals Gelegenheit bekommt, nach Italien zu reisen, kann schließlich aus Erzählungen oder Büchern etwas über dessen sagenhafte Schönheiten erfahren. Wenngleich Erfahrung sich dann natürlich zuerst auf Erzählungen oder gedruckte Bilder und Texte bezieht, die im Übrigen noch viel schöner als Italien selbst sein können. Die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert rapide vervielfältigten Techniken der Aufzeichnung, Speicherung, Übertragung und Vervielfältigung, die einen scheinbar immer näher an ferne Wirklichkeiten heranlassen, dehnen jene Möglichkeiten ins Unermessliche. Der aus Romanen bekannte Mann vom Lande, der in die Stadt kommt und alles verschlossen findet, ist historisch weit überholt. Der Unerfahrene, der nichts als den engsten Umkreis seines eigenen Arbeits- und Familienlebens kennt, aus der verschalteten Welt verschwunden. An die Stelle der traditionellen Unbildung drängelt sich flinkes Bescheidwissen. Ein Verdienst allerdings nicht so sehr der allgemeinen Schulpflicht, als das einer über Klassen und Grenzen hinwegreichenden Kulturindustrie, der längst viel magischere Kanäle zu Gebote stehen als Film, Radio, Magazine. Das Gefühl der Ohnmacht indessen, das noch den bis zum Überdruss in allem Erfahrenen verfolgt, angesichts rätselhafter ökonomischer Prozesse, die über ihn hineingehen und von Zeit zu Zeit auch über ihn hereinbrechen, wird durch ebenso übermächtig wirkende Technologien abermals verstärkt. Die bis ins Letzte erschlossene Welt, die einem doch so befremdlich und unnahbar wie eh und je entgegentritt, hat nicht nur die berüchtigte Idiotie des Landlebens verscheucht. Sie lässt auch eine ohnehin fragwürdige Fähigkeit zur Erfahrung verkümmern, die neben manch anderem nötig wäre, um die Welt nach menschlichen Bedürfnissen einzurichten. Erfahrung bezeichnet zugleich die sinnliche Empfindung wie deren geistige Reflexion, umgangssprachlich aber auch eine durch wiederholte Wahrnehmung oder Übung erlangte Kenntnis. Routine nämlich, die Erfahrung kaum mehr an sich heranlässt. Oh ja, Entschuldigung. Das ist die Gefahr beim Vorlesen. Es steht leider alles schon hier. Was man landläufig so nennt, ist lediglich, ich zitiere, eine gewisse Lebenserfahrung, der wir alle nicht entgehen können. So lässt E.T.R. Hoffmann den Professor Lothario aus den Lebensansichten des Katers Murr sprechen. Eine Karikatur des eitel verstockten Gelehrten, die auch heute noch komisch wirkt, nicht zuletzt deshalb, weil der biedere Herr Professor einem unter Aufmerksamkeitsökonomie stöhnenden Publikum schon wieder aufreizend bescheiden und vernünftig vorkommt. Und recht hat er auch. Erfahrung, wie sie die Philosophie seit dem Niedergang der Scholastik stets aufs Neue verlockend in Aussicht gestellt hat, spielt gerade im sogenannten geistigen Bereich, wo es, wenn ich noch immer auf schiere Belesenheit, so auf launische Eingebung und noch so unredliche Beredsamkeit ankommt, die geringste Rolle. Anspruch auf Erfahrung erheben naturgemäß die empirischen Wissenschaften, die darunter nichts anderes verstehen als die nachprüfbare Beschreibung eines Sachverhalts. Für die empirische Beobachtung gibt es Aufnahme- und Messgeräte und notfalls Fragebögen für die Lösung der anstehenden Rechenaufgaben, Computerprogramme. Die Anstrengung hingegen, geistige Erfahrung in Begriffe zu fassen, können einem die auf ihrem Gebiet noch so zuverlässigen Verfahren der Aufzeichnung und Quantifizierung nicht abnehmen. Solche Art Erfahrung lässt sich weder am Ausschlag eines Zeigers ablesen, noch in Tabellen darstellen. Um sich davon einen Begriff zu bilden, reicht eine Kritik des Empirismus jedoch nicht hin. Schwerer als der Vorrang formalisierter Methoden wiegt die Substitution geistiger Erfahrung durch findige Betriebsamkeit. Und darauf verstehen sich einstige Geistes-, nunmehr Kulturwissenschaftler, allemal besser als herkömmlich eher einfallslose Empiriker. Das Tempo bestimmen innerbetriebliche Konkurrenz und durch sie hervorgebrachte intellektuelle Konjunkturen. Und was immer gerade im Schwange sein mag, es muss gelingen, eine Welt, zu der man durch so gut wie keine substanzielle Erfahrung in Beziehung steht, administrativ zu seinem Gegenstand zu erklären oder diesen in klingelnden Worten zu erfinden. Davon nährt sich ein beträchtlicher Teil des Betriebs, der zumindest noch dagegen aufbegehrt, sich auf ein bestimmtes Fach verpflichten zu lassen. Aus der Kritik technokratischer Arbeitsteilung ist die selbsterteilte Lizenz allgemeiner Zuständigkeit und das heißt totaler Unzuständigkeit erwachsen. Lenin glaubte einst, eine Hausfrau müsse einen Staat lenken können. Heute kann ein revolutionär drapierter Philosoph in einem Zug über Lenin und Staat und beiher auch über spezielle Relativitätstheorie plaudern. Die notorische Absatzkrise der sogenannten Orchideenfächer, die seit Jahr und Tag keine Orchideen mehr zu Gesicht bekommen, belegt auch, dass etwas wie Erfahrung bestenfalls aus zweiter, dritter Hand aufgelesen wird. Daher die wummernden Neologismen, die nichts zum Ausdruck bringen als das Interesse an symbolischen Extraprofiten, aus Eitelkeit eher als sachlichem Erfordernis geschaffene Wortungetüme, die in immer kürzeren Abständen einen weiteren Turn vermelden und zugleich die dazugehörigen Studies bewerben. Wie für das Kapital gilt auch für den staatlich alimentierten Diskurs, dass der Stoff die Form nichts angeht. Brauchen wir kurz einen Schluck. So brandneu ist das wiederum nicht. Die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften rührt nicht von der Machtübernahme der elektronischen Medien her, die vorschreiben sollen, was irgend denk- und sagbar sei. Das haben auch ältere Aufschreibesysteme in wie immer begrenztem Umfang schon getan. Und noch ist nicht absehbar, auf welche neue Weise die neuen Medien das Denken bestimmen oder bisweilen ersetzen und wie sie etwa geistige Erfahrung formen. Um die stand es allerdings nicht besser, als noch aufrecht stolzierend diktiert und auf ratternden Schreibmaschinen geschrieben wurde. Karl-Heinz Deschner, berichtet Eckart Henscheid schon Mitte der 70er Jahre, habe, Zitat, den älteren Typ des jüngeren deutschen Professors elaboriert. Den Schlamper, den Orakler, den Vergreisenden, den halbgöttlich in seiner eigenen Fachidiotie herumschreitenden Hohlkopf. Ein Typen also, über den eine mit Marx und Freud bewaffnete Jugend leicht herfallen konnte. Was ihr aber lediglich gelang, war die Mimikrie an die verhassten Institutionen und Personen. Nochmals Henscheid. Der noch neuere, vor allem seit dem Ende der Studentenrebellion sich etablierende Typ, hat sich bei gleichbleibender Grundsubstanz nur in Nuancen gewandelt. Zum Großepigonen, Großblöffer, zum progressistisch sich aufspielenden Hans Dampf in allen Gassen. Diese leichte, als postmodern etikettierte Findigkeit gehört hierzulande zur Geschichte ausgerechnet der kritischen Theorie. Vielmehr ihrer intellektuellen Überwindung zu einer Zeit, da der eh äußerst wackelige Begriff der Erfahrung in der parodistischen Gestalt der Selbsterfahrung Karriere macht. Die paar Kritiker der politischen Ökonomie, die im Gefolge der abflauenden Protestbewegung ebenfalls zu Amt und Würden gelangen, sehen schon damals hoffnungslos alt aus, jedenfalls gegen den von Henscheid karikierten neuen Typen, der rückblickend als Prototyp der inzwischen etablierten Kulturwissenschaft zu erkennen ist. Sein anhaltender Erfolg gründet nicht zuletzt darauf, dass ein Gegenstand seiner Beschäftigung kaum jemals auszumachen ist und darum auch nie abhanden kommen kann. In ihm manifestiert sich die ewige Wiederkehr des Neuen. Zudem begünstigt ihn die irrige Meinung, mangelnde Begabung oder nur fehlende Lust zu intellektueller Rechtschaffenheit bergen andererseits musisches, gar literarisches Talent. Im hingekünstelten Abracadabra, in sinnlos entrückten Metaphern offenbare sich unergründlich Bedeutendes. Nicht zufällig erfreut sich der angeblich von Horkheimer seinerzeit im Stich gelassene Walter Benjamin immer penetranterer Beliebtheit. Der einst spottete über das euphemistische Gelispel der Soziologie, die davor zurückschrecke, politische Gegenstände politisch klarzustellen, um sich stattdessen in ein Gespinst akademischer Floskeln zu wickeln, das war Benjamin, ist heute einer der vornehmsten Gewährsleute des schamlosesten Gelispels. Aus seinen unerschöpflich reichen und wohl ebenso schwer zugänglichen ästhetischen Erfahrungen kann sich leicht zu schaffen machen, wer sie nur resolut an sich reißt. Gerade das Dunkle daran kommt den auf alles andere als Aufklärung erpichten Geheimagenten der Selbstzufriedenheit zu Pass. Den Weg zu dieser Art Kulturwissenschaft haben nicht erst die aus dem Strukturalismus hervorgegangenen Philosophen gebahnt. Die im Übrigen ganz zu Recht verlästerte Franco Latry, die längst als verstohlene Liebe zur deutschen Ontologie durchsichtig geworden ist, scheint selbst nur Symptom einer Erfahrungslosigkeit zu sein, die bei der gierigen Rezeption der einst so geistreichen Franzosen, wie Marx sie nannte, in ganz anderem Zusammenhang, lange nicht Halt macht und deren Gründe man anderswo zu suchen hätte. Die gefällige Rede von leeren Signifikanten aber wäre insofern beim Wort zu nehmen, als Sprache nur ausnahmsweise dazu taugt, Erfahrenes zum Ausdruck und bestimmte Erfahrungen sogar erst zustande zu bringen. In der Regel verrennt sie sich viel lieber in ihre eigenen Tonfallstricke, wie Karl Kraus sie nannte. Was insbesondere die deutsche Wissenschaftssprache betrifft, deren Stickluft die Lebensphilosophie einst auf, ich zitiere nochmal Heidegger, das liegt ja nahe hier, naturhafte, frisch gesunde, zuweilen grobkörnige und allemal trügerische Art, das ist nicht mehr Heidegger, zu entkommen suchte, so kann man zurückverfolgen, dass sie sich spätestens im Kaiserreich in kollegialer Nachbarschaft zum Amtsdeutsch einrichtet, sich selbst und niemandem sonst gefällt, in klobigen, von oben hinuntergereichten Substantivierungen, die noch der dubiosesten Formulierung die Autorität einer beglaubigten Urkunde verleihen. Davon hat sie bis heute nichts verloren. Gewonnen hat sie darüber hinaus, gerade im Softcore-Bereich der Kulturwissenschaften, die querdenkerischen Allüren, die einst aus den Wohngemeinschaften in die Werbeagenturen umzogen, das in der Bock der Spontanität mal so fahrig Hingesagte, das schon als Selbstironie herhalten muss. In den Kapriolen der Kulturwissenschaft kommt in vornehm verfremdeter Gestalt nur zutage, was die gleichnamige Industrie in großem Maßstab anrichtet. Für die sozialisierte Unfähigkeit zur Erfahrung, die sich bis hinauf zur soziologischen und philosophischen Terminologie bemerkbar macht, ist sie selbst in beträchtlichem Umfang verantwortlich. Erfahrungen machen, das klingt nicht umsonst nach einem kameradschaftlichen Imperativ aus der Werbung. Unentwegt werden einem Erfahrungen angedreht, die vor allem dazu angetan sind, dass man sie wie zum Ausweis eigener Tüchtigkeit Sonderzahl akkumuliert. Was dabei erfahren werden soll, bleibt so gleichgültig wie irgendein Produkt in der stur weiter anwachsenden Produktion um ihrer selbst willen. Das stupide Sammeln von Erfahrungen, das jedem als nützlich anempfohlen wird, der seine Haut zum Markt zu tragen hat, steht schließlich in respektabler Tradition. Schon das bürgerliche Ideal von Bildung, das heute als das Vermögen optimaler Selbstbewirtschaftung zu übersetzen wäre, ging ehrgeizig davon aus, dass Subjektivität nicht nur durch Pflichtbewusstsein und humanistische Gelehrsamkeit, die freilich erst durch unmenschliches Pauken zu erlangen war, sondern auch durch Erfahrung sich bilde. Doch ist die Fähigkeit zur Erfahrung keine schlechte menschliche, ein für allemal gegebene und ebenso wenig eine Qualifikation, die einer durch Fleiß erwerben könnte. Erfahrung hängt ab von objektiven Bedingungen. Vergeblich allerdings die Hoffnung, sie als vermeintlich Verlorene in ferner Vergangenheit wiederzufinden. Zu suchen wäre sie eher in der Nähe einer Menschheit, die noch gar nicht existiert. Einstweilen scheint sie, wie das Glück, das einem unverhofft einmal zuteil wird, nur ausnahmsweise überhaupt möglich. Möglich wäre ausnahmsweise übrigens auch die Einrichtung einer Welt, in der die Leute anderes als Druck, Angst, Entbehrung, Leid und bedrückende Leere selbst in der üppigen Befriedigung ihrer Bedürfnisse erfahren können. Die materiellen Voraussetzungen zumindest sind seit langem geschaffen. Nur unter Produktionsbedingungen, die sie zu nichts als der Reproduktion eben dieser Bedingungen beständig neu hervorbringen und damit als Voraussetzungen für alles andere immer unwahrscheinlicher und letztlich unbrauchbar werden lassen. Was unreglementierte Erfahrung sei, hat man vielleicht selbst schon erfahren. In Begriffe fassen kann man es darum nicht. Und die Gefahr, darüber in raunende Beschwörung zu geraten, spürt schon Goethe, der den Jargon der Eigentlichkeit ein Jahrhundert im Voraus parodiert. Einem Jugendfreund hat er manchmal zugesetzt, er solle ihm, Zitat, deutlich machen, was Erfahrung sei. Weil er aber voller Torheiten steckte, so vertröstete er mich von einem Tage zum anderen und eröffnete mir zuletzt nach so großen Vorbereitungen, die wahre Erfahrung sei ganz eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrener die Erfahrung erfahrend erfahren müsse. Zu beantworten wäre die Frage nur durch einen Gegenstand, an dem Erfahrung sich bewährt. Sie ist gebunden ans Besondere, stets Erfahrung von etwas, weshalb jeder Versuch einer allgemeingültigen Definition ins Leere oder schlimmer in die Regionen des tautologischen Tiefsinns führt. Sie ist von einem Objekt her zu denken, dem ein Subjekt sich überlässt oder das es unwillkürlich anzieht. Mit dem seinerseits dubiosen Begriff der Intuition kommt man ihr wahrscheinlich näher als mit formaler Erkenntniskritik. Ein so emphatischer, geradezu musikalischer Begriff von Erfahrung hängt mit der berüchtigten deutschen Innerlichkeit historisch eng zusammen. Überschwänglichen Ausdruck findet er parallel zur rationalistischen Erkenntniskritik im Pathos subjektiver Empfindsamkeit, etwa in der Dichtung des Sturm und Drang, die in luthersche Manier gegen französische Etikette pöbelt und doch zugleich den von Frankreich ausgehenden Drang nach politischer Freiheit nachvollzieht. Dies letztere Motiv kehrt in der Romantik in bizarr verkleideter, mal volkstümlicher, mal ritterlicher Gestalt wieder. Modell steht dem hier aufkeimenden deutschen, von Hause aus stolz gekränkten Nationalgefühl, aber nicht die moderne Nation, nämlich die Französische Republik, sondern das untergegangene Reich, in dem man rückschauend eine durch gemeinsame Sprache und Kultur verschweißte Schicksalsgemeinschaft erkennen will. Aus den katastrophalen politischen Folgen, die jeder kennt, folgt jedoch umgekehrt nicht, dass die in die romantische Literatur eingegangenen Erfahrungen darum verächtlich seien. Das Unbehagen, das alle waldursprünglich anmutende Poesie einem Leser heute bereiten mag, rührt auch aus dem Unbehagen an einer schon damals ziemlich missglückten Aufklärung, dem jene Werke Ausdruck geben. Und damit werfen sie ein schummriges Licht auf das ganze Malheur, das der urdeutsche Begriff der Erfahrung durch Lebensphilosophie und Existenzialismus hindurch mit sich schleppt. Zur Charakterisierung des Komponisten Schmucke, einer seiner Romanfiguren, gibt Balzac den Hinweis, die Deutschen wüssten zwar nicht die großen Instrumente der Freiheit, wohl aber von Natur aus alle Instrumente der Musik zu spielen. Dass das längst nicht mehr wahr ist, hat schließlich auch etwas Beruhigendes. Nur darf man sich darum nicht wundern, dass wenn kaum mehr ein Junge sich träumt, einmal ein großer Dichter oder Komponist zu werden, wie es bei Adorno heißt, es dann unter den Erwachsenen nicht nur keine furchterregenden Führergestalten mehr gibt, sondern womöglich auch keine großen ökonomischen Theoretiker, am Ende keine wahrhafte politische Spontanität mehr. Wundern mag man sich trotzdem darüber, dass ein Künstler wie der keineswegs allzu romantische Balzac, in dessen Werk die Erfahrung einer ganzen Epoche Gestalt annimmt, in der gegenwärtigen nicht im entferntesten mehr vorstellbar wäre. Wer sich heute in seine Dachkammer zurückzöge, um eine große Komödie seiner Zeit zu schreiben, hätte dort an seinem Bildschirm immerhin die ganze Welt vor Augen. Doch anscheinend liegt sie ihm nicht zu Füßen, sondern wächst uneinholbar über seinen Kopf hinaus. Sicherlich mochte die Welt ihren Bewohnern vor 200 Jahren zumindest insofern sinnvoll erschienen sein, als noch berechtigte Hoffnung bestand, die Versprechen von Freiheit und Gleichheit bald einmal einzulösen.
Aber auch über die Abwesenheit von Sinn konnte Beckett noch Romane schreiben, die der Erfahrung eines unter aberwitzigem technischen Aufwand unbeirrt fortgesetzten Unsinns Ausdruck geben. Sehr handgreiflich etwa in dem von Moller ausgeklügelten System des Steinelutschens. All die einschlägigen Befunde über Fragmentierung und Zerstreuung, die man gern auch zur Rechtfertigung der eigenen unbefriedigenden Bastelarbeit vorschützt, kaschieren vielleicht nur den viel ärgeren, dass mit der Spontanität auch die Fantasie von der künstlerischen Produktion und ästhetischer Erfahrung zehren, irgendwo verschütt gegangen ist. Ob und zu welchen Bedingungen sie wieder auftauchen mag in einer Welt, die sich ihren Benutzern mit ahnungslosem Stolz als Informations- oder Wissensgesellschaft andient, steht dahin. Kulturkritiker machen billigerweise die automatisierte Technik und die damit einhergehende Hektik verantwortlich dafür, dass Literatur in termingerechte Textverarbeitung übergegangen ist. Doch unter sehr ähnlichen Zwängen hat auch schon die kleine Romanfabrik Balzac ihre Manuskripte aufgehäuft. Unreglementierte Erfahrung ist nicht mit einem Leben auf dem Bauernhof zu verwechseln und auch nicht mit Unmittelbarkeit schlechthin. Ein scheinbar ganz unmittelbarer, jedenfalls durch kein technisches Medium vermittelter Zugriff auf die Welt entscheidet nicht vorweg darüber, ob etwa authentische Erfahrungen zustande kommen oder nicht. Ein Spaziergang durch den Wald wirkt dafür ebenso wenig wie ein Kinobesuch. So wie sich über unreglementierte Erfahrung im Allgemeinen nur weniges positiv aussagen lässt, weil das Besondere, das sie zu einer solchen macht, in der allgemeinen Bestimmung verloren ginge, so lässt sich nicht geradewegs angeben, wie technische Medien und deren Produkte sinnliche sowie geistige Erfahrung formen, inwiefern sie sie um ungeahnte Möglichkeiten bereichern oder einer wie auch immer beschaffenen Substanz berauben. Die spezifischen Bedingungen, unter die ein Medium die Möglichkeit von Erfahrung stellt, sehe ich von vornherein als Reglementierung misszuverstehen. Von den Regeln der Sprache, die kennen und respektieren muss, wer sich auf Literatur einlässt, würde schließlich niemand behaupten, dass die möglichen Erfahrungen im Weg stünden. So, den Krakow überspringe ich jetzt einfach. Oder? Ist nicht sehr lang. Dann lasse ich ihn dabei. Über die Fotografie, genauer die besondere Form, in der dieses Medium unter den gegebenen Umständen zum Einsatz kommt, hat sich Siegfried Krakauer 1927 sehr melancholisch geäußert. Jetzt kommt ein etwas ausführlicheres Zitat. Noch niemals hat eine Zeit so genau über sich Bescheid gewusst. Wenn Bescheid wissen heißt, ein Bild von den Dingen zu haben, das ihnen im Sinne der Fotografie ähnlich ist. Als aktuelle Fotografien beziehen sich die meisten Bilder der Illustrierten auf Gegenstände, die im Original gegeben sind. Die Abbilder sind also grundsätzlich Zeichen, die an das Original erinnern mögen, das zu erkennen wäre, die dämonische Diva. In Wirklichkeit aber wird der Hinweis auf die Urbilder von der fotografischen Wochenration gar nicht bezweckt. Böte sie sich dem Gedächtnis als Stütze an, so müsste das Gedächtnis ihre Auswahl bestimmen. Doch die Flut der Fotos fegt seine Dämme hinweg. So gewaltig ist der Ansturm der Bildkollektion, dass er das vielleicht vorhandene Bewusstsein entscheidender Züge zu vernichten droht. In den Illustrierten sieht das Publikum die Welt, an deren Wahrnehmung es die Illustrierten hindern. Das räumliche Kontinuum aus der Perspektive der Kamera überzieht die Raumerscheinung des erkannten Gegenstands. Die Ähnlichkeit mit ihm verwischt die Konturen seiner Geschichte. Noch niemals hat eine Zeit so wenig über sich Bescheid gewusst. Die Einrichtung der Illustrierten ist in der Hand der herrschenden Gesellschaft eines der mächtigsten Streikmittel gegen die Erkenntnis. Der erfolgreichen Durchführung des Streiks dient nicht zuletzt das bunte Arrangement der Bilder. Ihr Nebeneinander schließt systematisch den Zusammenhang aus, der dem Bewusstsein sich eröffnet. Die Bildidee vertreibt die Idee, das Schneegestöber der Fotografien verrät die Gleichgültigkeit gegen das mit den Sachen Gemeinte. Soweit Krakauer. 1927. Viele Jahre später, im New Yorker Exil längst heimisch geworden, wird Krakauer ausgerechnet der fotografischen Natur des Films, die Errettung der äußeren Wirklichkeit, anvertrauen. Auf die Erkenntnis ihres inneren Zusammenhangs, auf den es einstmals ankommen sollte, um der Geschichte eine glückliche Wendung zu geben, war praktisch kein Verlass gewesen. Was immer technische Medien verstellen oder erst erkennbar machen mögen, die Kunst jedenfalls, herkömmlich ein Bereich, in dem Erfahrung sich fern praktischer Zwecke aufs Zarteste bewähren darf und muss, ist dadurch vor allem expandiert. Ihre Überproduktion rührt offenkundig daher, dass mit den angewachsenen technologischen und kommerziellen Möglichkeiten auch die konventionelle Meinung darüber, was schon oder noch Kunst sei, unendlich großzügig geworden ist. Eine Unterscheidung wie die zwischen Ernst und Unterhaltung hat man zu Recht längst aufgegeben. Keine noch so ernste Kunst, zu der man Zugang findet, ist jemals langweilig und es gibt keinen Grund, sich von ihr nicht auch unterhalten zu lassen. Eine verzwicktere Unterscheidung ist die zwischen Ernst und Spiel. Sie ist nicht geeignet, hohe und niedere, gute und schlechte Kunst von oben herab auseinanderzuhalten, sondern geht durch alle Kunst hindurch. An ihr scheiden sich auch durchaus ernstzunehmende Vorstellungen von Kunst. Marx behauptet, die künstlerische Produktion, der kapitalistischen ihrem Wesen nach Feind, sei verdammtester Ernst und müsse das auch bleiben, wenn einmal das Leben in freier Assoziation spielerisch leicht zu bewältigen sein würde. Dem gegenwärtigen Zustand näher kommt unverhofft Schillers oft schon zum Teufel gejagte Idee von der Kunst als heiterem Spiel, die Recht behält zumindest darin, dass das Leben bei alledem furchtbar ernst geblieben ist. Nur wiederum nicht so ernst, dass jemand noch den Eintritt einer mehr oder minder abscheuliche Kulturen zerfallenen Menschheit in eine von ihr selbst gemachte Geschichte erwartet. Auch von ästhetischer Erziehung verspricht sich niemand mehr etwas. Das Spiel sieht eher so aus, wie es Wolfgang Port einmal geschrieben hat, dass nämlich in der Kunst die Ohnmacht des konzessionierten Menschen sich als Allmacht darstellen kann. Wer nichts Nützliches tun darf, braucht auf praktische Zwecke keine Rücksicht zu nehmen. Sein Gestaltungsspielraum ist grenzenlos wie der eines Kindes, wenn es im Sandkasten Kuchen backt. Der Eindruck, allen sagenhaften technischen Möglichkeiten zum Trotz, sinke das Niveau der ästhetischen Produktivkräfte tendenziell schneller als die Durchschnittsprofitrate, ist schwer von der Hand zu weisen. Noch schwerer allerdings begrifflich zu fassen. Auffällig ist vorderhand eine gewisse Gleichgültigkeit, wenn nicht Ratlosigkeit, gegenüber der historischen Entwicklung der jeweiligen künstlerischen Formen. In ihnen vor allem schlägt Erfahrung sich nieder. Von einem Spannungsverlust in der Geschichte der Kunst, der es fraglich erscheinen lässt, inwiefern Geschichte hier noch stattfindet, spricht Adorno schon in den 50er Jahren. Die Tradition, ebenso wie der Widerstand gegen deren Verpflichtungen, seien der Kunst abhanden gekommen und darum sause sie, wie in leerer, fröhlicher Fahrt, wie es bei Kafka heißt, dahin. In solcher Fahrt befindet sich anscheinend aber nicht nur die Kunst. Die Produktionsverhältnisse insgesamt ähneln heute weniger einem stählernen Käfig, der einen auf die naheliegende Idee bringen könnte, daraus auszubrechen, als dem Kochtopf aus dem Märchen, der mit dem unaufhörlich aus ihm hervorquellenden Brei die Hungrigen zu ersticken droht. Ausgesprochen werden müsste das Zauberwort, das Einhalt gebietet. Im Märchen ist es das heimkehrende Kind, das sagt, Töpfchen steh. Erfahrung macht nur, wer Hoffnung hat. Soweit erstmal. Vielen Dank.